Ich glaube nicht, dass das Gebäudeenergiegesetz jetzt abgeschafft wird. Auch viele Energiepolitiker aus der Koalition sagen, das wird nicht abgeschafft, aber wir werden es reformieren. Und da bin ich gespannt, weil da hätte ich mir schon etwas mehr Konkretes erwünscht, wie das denn sich weiterentwickelt, weil das ist für ganz viele Menschen halt essentiell. Was passiert in meinem Keller? Wie kann ich die Wärme versorgen in den nächsten Jahren? Wie entwickelt die sich gesetzlich? Was darf ich noch einbauen, was nicht mehr? Das ist für alle, die Fernwärme nicht nutzen, ein großes Thema.
Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainova stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Thilo und ich werden euch durch die heutige Folge führen und sind gespannt auf die spannenden Einblicke. Unsere Folge heute ist, sagen wir mal, politisch. Das liegt zum einen an unserem Thema. Wir sprechen heute nämlich über die neue Bundesregierung, den Koalitionsvertrag und das, was für die Energiewirtschaft und für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet. Politisch wird es aber auch wegen unseres Gastes. Wir sprechen heute nämlich mit Sven Klingehöfer. Er ist Abteilungsleiter Public Affairs bei Mainova. Hallo Sven.
Hallo ihr zwei.
Sven, Public Affairs, gehen wir gleich mal damit ins Thema rein. Das klingt nach Einflussnahme auf Politiker, nach Lobbyismus und nach ganz vielen Klischees. Wir kennen das aus Filmen, ich kenne es noch aus Büchern. Ich würde jetzt mal ein Angebot machen. Wir starten mal so. Ich spreche jetzt einfach mal so ein Klischee aus. Und du sagst mir in ganz kurzen Sätzen, was davon wahr ist. Und ganz wichtig ist mir, was für dich davon wahr ist und natürlich auch für die Mainova. Bist du dazu bereit?
Probieren wir das mal, ja.
Dann kommt das erste Klischee. Lobbyisten laden ständig Politiker auf teure Partys ein. Mit welchem herausragenden Politiker warst du zuletzt auf einer legendären Party?
Ich glaube, das ist aus dem Buch irgendwie ein bisschen entnommen. Solche Partys gibt es bei uns nicht. Es gab mal eine Party, auf der ich eingeladen war, zusammen mit einer späteren Bundesministerin. Das war ziemlich abgefahren, weil da gab es so ein DJ-Pult, das ist zwischen zwei Stockwerken ständig hoch und runter gefahren. Vielleicht kennt einer noch diesen Club und weiß, wo der ist in Berlin, ich weiß es nicht mehr. Aber das war auf jeden Fall eine verrückte Party, aber da habe ich nichts bezahlt und hat die Mainova auch nichts bezahlt.
Dann kommt das zweite Klischee. Gesetze werden nicht mehr in Ministerien geschrieben, sondern in den Konzernzentralen. An welchem Gesetz hast du zuletzt mitgeschrieben?
Also ich war ja mal früher ehrenamtlicher Kommunalpolitiker und ich glaube, das letzte Gesetz, wo ich selber mitgeschrieben habe, war die Hundesteuersatzung damals. Ansonsten ist es in der Realität so, dass wir keine Gesetze schreiben als Mainova oder als Public Affairs Abteilung.
Gut, und es war ja ehrenamtlich, von daher, das gilt. Ja. Lobbyisten kaufen oder kompromittieren Politiker mit viel Geld. Meine Frage an dich, Sven, was kostet so ein Politiker mittlerer Güte, sagen wir mal so auf Landesebene, und welche schmutzigen Politikergeheimnisse kennst du?
Da hast du jetzt, glaube ich, House of Cards ein bisschen zu viel geguckt. Da kommt das vielleicht eher. Also Francis Underwood ist hier nicht mit am Tisch und Public Affairs Leute sind auch nicht da vergleichbar. Passiert nicht, kenne ich niemanden und kann ich dir auch kein Preisschild nennen, denn in Deutschland ist es A, verboten, Politiker zu bestechen und irgendwelche Gefälligkeiten oder Abstimmungsergebnisse zu wollen. Und das ist auch gut so.
Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen also, es ist alles nicht wie in Filmen und in den Büchern. Dennoch, Sven, ich würde dich jetzt mal bitten, ein bisschen Klarheit in das Ganze zu bringen. Wie sieht denn dein Tagesablauf aus?
Also mein Tagesablauf beginnt mit einer Tasse Kaffee in der Regel. Das ist wichtiger Treibstoff über den Tag. Es bleibt auch nicht bei einer Tasse. Grundsätzlich muss man sich erstmal informieren, was ist denn überhaupt gerade passiert. Also ich höre ziemlich viel Radio, ich lese viele Newsletter, die morgens in das Postfach eintrudeln und telefoniere auch viel. Also das Telefon ist, ich schreibe auch SMS noch. Ja. Also das ist noch wirklich ein ganz wichtiges Thema, um einfach informiert zu sein, was passiert denn gerade politisch und wo entsteht denn auf einmal plötzlich was Neues oder wo gibt's Fragen, wo gibt's irgendwie neue Entwicklungen.
Und wie groß ist dein Team und womit befasst ihr euch aktuell?
Das Public Affairs Team bei Mainova ist mit drei Fachreferenten ausgestattet. Das sind alles, wie ich auch, Political Animals, sage ich immer wertschätzend. Also Leute, die Politik von morgens bis abends total spannend finden. Ich habe noch einen Werkstudent aktuell. Wir sind alles Politikwissenschaftler, also da gibt es auch die fachliche Nähe zu den Themen.
Gut, dann würde ich das Ganze mal kurz unterbrechen und zu unserer bekannten Schnellfragerunde kommen. Hier gilt also, ohne groß nachzudenken, zu antworten. Ich stelle dir gleich ein paar Fragen und du beantwortest diese einfach ganz kurz und knapp. Wollen wir anfangen?
Ja.
Impulszeit.
FAZ oder Frankfurter Rundschau?
FAZ.
Meine Lieblingskoalition lautet?
Hauptsache demokratische Mitte.
Stimmst du dem folgenden Satz zu? Politik verdirbt den Charakter?
Nein, schlechter Charakter verdirbt eher den guten Politiker.
Welches Gesetz, egal welches, würdest du sofort ändern, wenn du Bundeskanzler wärst?
Als Political Animal und Political Nerd würde ich sagen, der Bundeskanzler ändert keine Gesetze, ist auch gut so. Das macht der Deutsche Bundestag.
Brüssel, Berlin oder Wiesbaden, wo sind die besseren Kneipen?
Ich glaube, in Bockenheim gibt es eine nette Kneipe. Also ich habe von einem Kollegen, also ich muss ja kurz antworten, also in Bockenheim.
Okay, vielen Dank.
Ja, unsere Hörerinnen und Hörer haben es gemerkt, es gelingt uns einfach nicht, selbst mit so einer Kneipenfrage, den Sven so ein bisschen aufs Lobbyglatteis zu führen, hat nicht funktioniert, schade. Kommen wir jetzt aber zur aktuellen politischen Situation. Es gibt eine neue Regierung, einen neuen Bundeskanzler und einen Koalitionsvertrag. Fangen wir jetzt mal mit Letzterem an. Schwierige Frage, was will die neue Regierung in der Energiepolitik grundsätzlich anders machen als die Ampel?
Das müsste sich natürlich jetzt erstmal zeigen, weil du musst dir das so vorstellen, so ein Koalitionsvertrag, der hat zwar über 140 Seiten diesmal, aber da stehen Überschriften und ein paar erklärende Sätze dazu, so dass man das jetzt noch gar nicht konkret sehen kann. Ich glaube, es wird insgesamt mehr Bereitschaft geben, Lösungen nicht in 130-prozentiger Intensität und Güte zu ermöglichen. Es wird mehr Pragmatismus geben in der Energiepolitik. Und ich glaube auch, dass die Wege, Probleme zu lösen, einfach freier gegeben werden und nicht mehr so eingeengt sein werden, wie es vielleicht jetzt die letzte Bundesregierung vorgesehen hat.
Jetzt reden wir ja in diesem Podcast über Energie. So auf einer Skala von 1 zu 10, welchen Stellenwert hat denn Energie- und Klimaschutz, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, in diesem Koalitionsvertrag? Ist das ein großes Thema, ein mittleres Thema, kleines Thema? Wie würdest du das einschätzen?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich das natürlich super spannend finde und super wichtig finde, berufsbedingt und privat. Aber ich glaube, wenn man jetzt so ehrlich ist, wird das schon eher so eine 7, irgendwas im Koalitionsvertrag sein. Auch wenn ich weiß, dass da nur wenige Seiten zu dem Bereich drinstehen und die das verhandelt haben, am liebsten da 30 Seiten reingeschrieben hätten, ist es nun mal so, dass es nicht unwichtig ist, aber es ist jetzt nicht eine 10, sondern eher eine 7,
Von den 144 Seiten interessiert uns konkret ja die Überschrift Klima und Energie. Ist beispielsweise Klimaschutz wirklich nicht mehr wichtig, wie diverse Umweltorganisationen das jetzt kritisiert haben?
Also das würde ich erstmal verneinen, weil ein zentraler, wichtiger Punkt ist ja nochmal ganz klar drin. Das ist das Ziel der Klimaneutralität bis 2045. Und wenn man sich die Parteiprogramme anschaut, weiß man, dass es da auch Diskussionen gab. Zwar haben jetzt alle Koalitionspartner das 45er-Ziel bekräftigt, aber es hat auch den Weg in den Koalitionsvertrag gefunden. Also von daher würde ich sagen, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben an der Stelle, aber das mag vielleicht auch von deren Sicht anders gesehen werden. Ich glaube, dass Klimaschutz da weiterhin eine große Rolle spielt.
Gehen wir nochmal zu Stromerzeugung. Was sagt der Vertrag zu Kernenergie auf der einen Seite und dem Ausbau der Erneuerbaren auf der anderen Seite?
Also Kernenergie ist natürlich ein Thema, das im Wahlkampf schon so ein polarisierendes Thema war, weil es auch eine Partei gab, die CDU vor allem, die sich da stark gemacht hat, darüber nachzudenken, da wieder Kernenergie verstärkt zu nutzen. Man hat es im Koalitionsvertrag der Kernenergie eine dahingehende Absage erteilt, dass man alte Kraftwerke nicht irgendwie neu aufbauen will oder neue Kernkraftwerke auf die grüne Wiese setzen möchte, aber man die Chance auf die Kernfusion erhalten möchte. Das ist so ein bisschen das, was davon übrig geblieben ist. Halte ich auch für eine sinnvolle Entscheidung, haben auch alle Energieversorger oder Anlagenbetreiber gesagt, wir können die alten Kraftwerke nicht einfach so wieder reaktivieren. Das funktioniert nicht. Und die Kernfusion ist halt eine Zukunftsthematik. Ob der erste Fusionsreaktor auf deutschem Boden stehen wird, wird sich nicht morgen zeigen, aber auch nicht im Übermorgen. Das wird noch ein bisschen dauern.
Ja, das klingt für mich aber eher wenig nach Neuem und eher nach Kontinuität. Ist das für die Branche eher gut oder schlecht?
Also Kontinuität hat einen entscheidenden Vorteil. Man kann sich darauf einstellen als Unternehmen und kann seine mehrjährigen Planungen auch daran ausrichten und hat die Gewissheit, dass die Rahmenbedingungen auch gleich bleiben. Mhm. Schwierig wird es dann, wenn man jedes Jahr dran rumschraubt politisch, sage ich mal salopp, und die Rahmenbedingungen verändert. Von daher eine gewisse Kontinuität ist grundsätzlich etwas Positives. Es ist aber nicht so, dass da jetzt quasi das Gleiche drinsteht, wie das, was man vor 3,5 Jahren im Koalitionsvertrag der Ampel gesehen hat, das mitnichten. Wir haben zum Beispiel jetzt auch beim Thema erneuerbare Energien den Aspekt, dass die stärker systemdienlich sein sollen. Systemdienlich heißt im Prinzip, dass die erneuerbaren Energien nicht einfach überall hingebaut werden können, sondern man guckt, wie kann denn das Stromnetz dort vor Ort damit am besten klarkommen? Wo macht es denn Sinn, erneuerbare Energien in großer Anzahl hinzubauen? Mhm. Und das mit dem Gedanken des Stromnetzes verknüpft.
Was davon, was im Koalitionsvertrag steht, findest du wirklich gut? Und vielleicht auch, was findest du kritisch?
Also wir haben uns hier bei Mainova viel mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Das Wasserstoffkernnetz läuft auch hier an Frankfurt vorbei. Für unser Kraftwerk HKW West wird Wasserstoff auch in den 2030er Jahren eine sehr spannende Option sein, um eben auch Klimaneutralität herzustellen. Warum sage ich das jetzt? Nicht nur in Frankfurt ist Wasserstoff ein Thema, sondern auch im Umland. Nur da ist die Frage, wie kommt denn der Wasserstoff im Umland überhaupt an die einzelnen Unternehmen, dass die Wasserstoff nutzen können? Wir haben zusammen mit anderen Energieversorgern hier aus der Region uns auf den Weg gemacht, unter dem Namen Rhein-Main Connect, vielleicht kennt das schon einer, ein Wasserstoffverteilnetz zu planen. Und da ist leider politisch noch nicht entschieden, wie man das denn dann finanzieren kann, dieses Wasserstoffverteilnetz. Also was ist der Mechanismus, wie dort Geld verwendet werden kann oder wie das finanziert wird. Und da haben wir uns stark dafür gemacht, eine politische Antwort auch endlich mal zu finden, zu sagen, hey, so ein Wasserstoffverteilnetz wird so oder so finanziert, entscheidet es einfach mal. Wir haben Vorschläge, aber es muss entschieden werden. Und das fand ich super, dass im Koalitionsvertrag die Absicht ganz klar drinsteht, dass man diese Frage jetzt auch beantworten möchte. Es sieht aus wie ein kleiner Schritt, aber wenn das im Koalitionsvertrag schon so drinsteht, dann haben wir da eine sehr gute Perspektive, dass das auch bald kommen wird. Das ist das eine. Jetzt geht es vielleicht ein bisschen ins Detail. KWKG, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, für die Expertinnen und Experten unter den Zuhörern. Das ist ein Gesetz, was uns hier insbesondere auch in Frankfurt betrifft, auch unsere Kraftwerkserzeugungslandschaft betrifft. Das ist ein bisschen in die Jahre gekommen, will ich mal zusammenfassend sagen. Und da muss einfach nochmal neu drüber nachgedacht werden, wie man das verlängern kann. Das soll dieses Jahr sogar schon kommen, haben einzelne Politiker gesagt aus der Koalition. Das wäre natürlich auch eine tolle Sache, wenn das auch zügig vorangetrieben wird. Ansonsten, Fernwärme in Frankfurt ist für uns ein wichtiges Thema. Also alle Frankfurterinnen und Frankfurter kennen das aktuell, das Thema, denke ich. Da gibt es verschiedene Fördermittel, die vom Bund kommen. Da war die Frage, bleiben die so? Reicht das, was da an Fördermitteln zur Verfügung steht? Auch da haben wir positive Aussagen bekommen, dass sich das verbessern soll. Und das hilft natürlich dem Ausbau der Fernwärme. Wir wollen ja unser Fernwärmenetz von 300 auf über 700 Kilometer hier vergrößern, erweitern. Und das muss ja alles irgendwie auch finanziert werden an der Stelle. Das vielleicht mal so als drei Aspekte.
Ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Du hast jetzt, wie es deine Art ist, immer die schönen positiven Dinge erwähnt. Aber ein Teil der Frage, lieber Sven, war auch, was siehst du kritisch und warum siehst du das kritisch?
Ja, also kritisch sehe ich vielleicht den Punkt mit, der im Wahlkampf schon angefangen hat, dass man sagt, man will das Gebäudeenergiegesetz abschaffen, weil das klang im ersten Moment irgendwie, ja, dann wird alles besser. Nur wenn man sich das genauer anschaut, das Gebäudeenergiegesetz wurde unter einer ganz anderen Regierungszeit unter anderen Voraussetzungen zusammengebaut aus verschiedenen Einzelgesetzen. Ich glaube nicht, dass das Gebäudeenergiegesetz jetzt abgeschafft wird. Auch viele Energiepolitiker aus der Koalition sagen, das wird nicht abgeschafft, aber wir werden es reformieren. Und da bin ich gespannt, weil da hätte ich mir schon etwas mehr Konkretes erwünscht, wie das denn sich weiterentwickelt. Weil das ist für ganz viele Menschen halt essentiell. Was passiert in meinem Keller? Wie kann ich die Wärmeversorgung in den nächsten Jahren? Wie entwickelt die sich gesetzlich? Was darf ich noch einbauen, was nicht mehr? Das ist für alle, die Fernwärme nicht nutzen, ein großes Thema. Und da hätte ich mir mehr Konkretes erwartet. Mal schauen. Vielleicht aber, wenn ihr noch andere negative oder Punkte haben wollt, also es sind halt sehr spezielle Themen, weil man muss sich überlegen, im Koalitionsvertrag auf diesen paar Seiten, die zur Energie da sind, stehen halt fast nur so Überschriften mit zwei Begleitsätzen. Die Frage, inwiefern CO2 abgeschieden werden kann und irgendwo eingelagert werden kann oder weiterverwendet werden kann, das ist halt ein sehr nischiges Thema aus unserer Sicht. Also es geht um so Stichwörter wie CCU, CCS. Das werden wir hier in Frankfurt vielleicht beim Mühlheizkraftwerk erleben, aber sicherlich nicht bei anderen Kraftwerkstrukturen. Aber das ist schon sehr speziell. Ich will vielleicht auch noch den Punkt mit der Strompreisreduzierung. Es gab ja noch die Absichtserklärung, dass man den Strompreis um 5 Cent reduzieren möchte. Da bin ich sehr gespannt, wie das technisch dann auch funktioniert, weil es sehr komplex ist, wie Netzentgelte funktionieren. Mal gucken, wie die Bundesregierung darauf reagieren wird. Ein weiterer Punkt, den ich zumindest kritisch sehe, ist, dass man Reservekraftwerke für die Stabilisierung des Strompreises nutzen möchte. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, inwiefern das in einem marktlich geregelten Umfeld nicht zu Verwerfungen führen soll. Also der Strompreis wird ja marktlich bestimmt, und wenn jetzt irgendwelche Kraftwerke da zugeschaltet werden, um die zu stabilisieren, muss man mal gucken, ist das zulässig überhaupt von Brüssel aus? Wie kann das überhaupt technisch funktionieren? Was verändert sich für uns als Energieversorger da an den Preisen dadurch? Also das sind so Punkte, wo ich glaube, das war so ein bisschen schnell aus der Hüfte geschossen. Muss man mal gucken.
Du hast jetzt ein paar spannende Punkte angesprochen, jetzt auch aus der Sicht der Mainova. Aber das Wichtigste sind ja nicht wir, sondern unsere Kundinnen und Kunden. Und die interessiert natürlich eins, was wird mit den Strompreisen und Erdgaspreisen passieren? Sagt der Vertrag hierzu etwas Konkretes?
Also zu den Strompreisen gibt es ja die Absichtserklärung, die zu reduzieren, indem man zum Beispiel die Stromsteuer auf das Mindestmaß runtersetzt, indem man Netzentgelte anders, indem man die subventioniert oder anders gestaltet. Da gibt es momentan viel Diskussion. Das Ziel der Politik war ja im Koalitionsvertrag, diese 5 Cent pro Kilowattstunde Reduktion hinzukriegen. Das muss man sich jetzt im Detail angucken, wie das wirklich funktionieren kann, weil das hört sich gut an, aber es ist halt schon relativ komplex, das so hinzukriegen, dass, wenn man das ganz oben reinkippt in dieses System, dass unten bei uns allen dann 5 Cent weniger rauskommen. Das ist nicht ganz so einfach.
Sven, ich mag an der Stelle mal ganz kurz einhaken. Es gab ja auch von Industrieverbänden schon vor dem Koalitionsvertrag, aber auch danach schon immer wieder Töne, dass die Preise für Energie in Deutschland generell zu hoch sind und dass die Bundesregierung da unbedingt was tun muss. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen abschichten? Was heißt das denn mit dem Strompreis für kleinere und mittlere Unternehmen? Sag ich jetzt mal die Großbäckerei oder den Autoteile, Lackierer oder sonst irgendwas. Und für die richtig großen Unternehmen, ich denke jetzt mal hier in Frankfurt, Infrasurf oder so irgendwelche Sachen.
Also die Frage verstehe ich, die interessiert viele, aber wir sind halt in der Situation momentan politisch gesehen, dass wir diese Absichtserklärungen haben und es noch keine konkrete Umsetzung gibt, über die wir diskutieren können. Also mein Job ist es ja, sobald in Berlin ein Referentenentwurf da ist, der so ein politisches Thema näher beschreibt, wie man das umsetzt, also wo es Veränderungen gibt, dann sind wir aktiv und bewerten das schon auch mit den Fachabteilungen bei uns im Haus und geben dann auch ein Feedback an die Politik zurück. An dieser Stelle sind wir noch gar nicht angekommen. Das heißt, alle, die es interessiert, wie wird sich denn mein Strompreis konkret für mein Unternehmen oder für meinen Industriebetrieb in den nächsten Monaten entwickeln, denen kann ich die Glaskugel ans Herz legen. Die ist, glaube ich, am seriösesten momentan. Also da muss man einfach noch ein bisschen abwarten, was jetzt politisch tatsächlich beschlossen wird. Ist vielleicht jetzt unbefriedigend die Antwort, aber was anderes wäre halt nicht korrekt, ja.
Ich würde jetzt mal bei dem Thema Bezahlbarkeit von Energie und Wasser bleiben. Statistiken zeigen ja, in Deutschland sind die Energiepreise besonders hoch, auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Stimmt das?
Also wenn man sich das wirklich im Durchschnitt anschaut, dann kann man schon sagen, dass der EU-Durchschnitt niedriger ist als das, was wir momentan in Deutschland pro Kilowattstunde zahlen. Klar gibt es ja Länder, die sind deutlich günstiger. Man muss das auch immer in einem gewissen Kontext sehen. Der Durchschnitt so in Europa ist so ungefähr bei 29, 30 Cent gewesen im letzten Jahr. Wir waren in Deutschland ungefähr bei 39 Cent im letzten Jahr. Also da sieht man schon, da gibt es einfach einen Unterschied. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe, die die neue Bundesregierung mit hoher Priorität auch sieht. Deswegen hat sie diese 5 Cent ja schon mal reingeschrieben in ihren Koalitionsvertrag. Also da muss ein bisschen was passieren. Da gibt es Punkte, die können wir als Energieversorger nicht alleine beeinflussen, sondern die müssen auch gesetzlich geregelt werden, um die Preise runterzukriegen.
Ja. Und was machen aus deiner Sicht andere Staaten besser und was könnten wir anders machen?
Das ist eine Frage, die führt zu einer weiteren Frage, nämlich wie möchte man sein Stromnetz zum Beispiel haben? Möchte man das besonders ausfallsicher haben, Redundanzen haben, dann ist das natürlich aufwendiger und teurer, als wenn man das nicht hat. Es gibt Staaten, die können sehr viel über PV zum Beispiel abbilden, mehr als wir hier in Deutschland. Es gibt vielleicht auch Staaten, die da einfacher unterwegs sind, weniger Regulierung, weniger Vorgaben haben, wie so ein Hochspannungsmast irgendwie irgendwo hinstehen kann. Wir haben ja immer Diskussionen, darf jetzt der Grundstückseigentümer, wenn er das nicht möchte, was kann man denn da machen? Und man muss da irgendwie eine Leitung hinlegen oder eine Höchstspannung irgendwie oder ein Umspannwerk bauen. Also das ist ja so ein Thema, das auch hier im Rhein-Main-Gebiet ein akutes Thema ist. Dadurch, dass wir so viel mehr Leistung nach Frankfurt bringen, brauchen wir auch mehr Umspannwerke. Und da brauchen wir im Stadtgebiet Fläche und drumherum. Und diese Fläche gehört ja nicht irgendwie den Energieversorgern oder den Netzbetreibern, sondern die müssen die quasi organisieren, diese Fläche, indem sie sie kaufen. Und wenn derjenige die nicht verkaufen will, dann ist es natürlich eine Herausforderung. Das ist vielleicht in anderen Staaten, mutmaße ich mal, ein bisschen einfacher.
Danke für diese konkreten Beispiele, lieber Sven. Abschlussfrage zum Koalitionsvertrag. Es gibt ja, wenn sowas veröffentlicht wird, dann immer den ein oder anderen Kritiker, der kommt und sagt, na ja, aber das ist ja jetzt alles sehr vage, was da steht. Ich hätte es gerne ein bisschen konkreter. Aus deinem Gefühl her, trifft das auch auf Energie- und Klimaschutz zu?
Dass wir es konkreter hätten, das teilen wir, glaube ich. Das teilen die, die sich mit dieser Bundestagswahl beschäftigt haben, die sich für Politik interessieren, und auch alle Public Affairs-Kolleginnen und Kollegen in der Branche, die teilen das. Die wollen gerne wissen, wie wird es denn konkret am Ende aussehen. Das gehört zum Koalitionsvertrag dazu, dass der eben nicht bis ins letzte Detail alles regelt. Also das ist die Spielart sozusagen. Und alles andere, wenn man sich das mal vorstellt, wie lange hätten die denn da sitzen müssen, um diesen Koalitionsvertrag zu schreiben, wenn der alle Punkte schon bis in eine ganz hohe Detaillierung hinaus darstellen sollte, dann hätten wir nicht innerhalb von 6 Monaten seit dem Bruch der Ampelkoalition eine neue Regierung, sondern hätten wir wahrscheinlich nochmal 6 weitere Monate gebraucht. Das sind ja auch komplexe Aushandlungsprozesse. Was heißt das? Da kommen Politiker mit unterschiedlichen Sichtweisen aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland zusammen und die wollen ihre Sichtweise da durchbringen. Und am Ende braucht es einen Kompromiss. Und das ist da geschehen. Deswegen finde ich, ist es erstmal okay. Aber jetzt kommt die Zeit, wo mehr kommen muss an Details.
Bevor wir jetzt thematisch zu dem nächsten Thema springen, wird es wieder Zeit für eine Schnellfragerunde. Also dasselbe Prinzip wie vorhin. Bist du bereit?
Okay.
Impulszeit.
Wie viele Windräder stehen in Hessen?
Oh je. Ich versuche mal zu überschlagen, die ich in meiner langen Zeit in Hessen im Auto irgendwie gesehen habe. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Also ich würde mal sagen 700.
Wie lautet die chemische Formel von Wasserstoff?
Das ist einfach H2.
Eine Kilowattstunde für Normalverbraucher sollte maximal ... kosten.
Mit der Antwort könnte ich mir jetzt nur Feinde quasi schaffen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall weniger als sie heute kostet.
Wärmepumpe oder Gastherme?
Also aktuell würde ich meine Gastherme weiter benutzen, solange wie es geht, und dann auf eine Wärmepumpe umsteigen. Am besten wäre aber eigentlich so ein Hybridsystem.
Was ist der schönere Job? Papst oder Bundeskanzler?
Das ist einfach, Bundeskanzler.
Dann bleiben wir mal schnell beim Bundeskanzler. Wir sind jetzt mal weg von den Papieren und den Verträgen, gehen auch mal, was unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, mal zu den Personen und wie die zur Energie oder zur Energiewende stehen. Und dann fangen wir mal ganz oben an. Wie würdest du sagen, steht ein Bundeskanzler Friedrich Merz zur Energiewende?
Ich glaube, Friedrich Merz ist keiner, der die Räder zurückdrehen möchte bei dem Thema. Ich glaube, er sieht es auch so, dass wir den eingeschlagenen Weg stabil weitergehen müssen. Das ist das, was ich auch schon mal erwähnt habe. Es geht es darum, möglichst stabile Rahmenbedingungen zu schaffen. Und dazu zählt es auch beim Klimaschutz, den Kurs weiterzufahren.
Dann gehen wir die nächste Stufe zur Fachministerin. Da ist jetzt Katharina Reiche für Wirtschaft und Energie zuständig. Und das finde ich persönlich ist eine sehr spannende Personalie, denn in puncto Energie ist sie zweifelsohne eine Fachfrau. Du kennst sie ja bestimmt auch aus diversen Verbänden. Was erwartest du konkret für ihr? Und ich gebe schon mal eine kleine Fachfrage nach. Wie wichtig ist es denn, dass eine Ministerin fachlich versiert ist?
Es ist immer hilfreich, wenn Fachlichkeit besteht, aber man sollte das jetzt auch nicht übertreiben an der Stelle. Man muss sich überlegen, so ein Ministerium hat Hunderte bis Tausende bis Zehntausende Mitarbeiter, je nachdem welches Ressort es ist, und der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden. Man kriegt Informationen sehr stark gefiltert, also die große Fachlichkeit, die ist in dem Aufbau des Ministeriums ins Feinste verästelt unterwegs. Und so ein Minister, so eine Ministerin, die kann gar nicht alles wissen. Da gibt es überhaupt nicht kognitiv die Fähigkeit zu. Also egal, wer das ist, das würden wir allesamt nicht hinkriegen können. Es hilft aber, um Zusammenhänge besser zu verstehen und einzuordnen. Deswegen fand ich diese Entscheidung bei der CDU auch sehr respektabel und auch gut für uns als Branche, weil Frau Reiche ist ja auch eine Person, die nicht nur einen großen Energieversorger gelenkt hat als Vorstandsvorsitzende, sondern die auch für die Kommunalwirtschaft oder für die Stadtwerke viele Jahre aufgebracht hat beruflich. Sie war ja beim VKU Hauptgeschäftsführerin mehrere Jahre und daher kennt sie auch die Antwort auf die Frage, wie ticken denn so Stadtwerke, was sind für die wichtig? Und das hilft uns natürlich auch, weil wir müssen nicht mehr erklären, was machen wir so und warum ist das besonders wichtig und wie machen wir das, sondern sie weiß quasi, was wir so machen. Und wir können gleich in das konkrete Thema einsteigen. Also das ist sicherlich einfacher. Und da habe ich auch, bin ich sehr optimistisch, dass es eine super Start in die Energiepolitik der neuen Bundesregierung mit ihr geben wird.
Doch nochmal der kleine Blick in die Glaskugel. Ich weiß, das mögen Politikwissenschaftler am allerwenigsten, aber ich muss es trotzdem machen, weil sicherlich der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin da vielleicht von dir auch mal eine Einschätzung haben möchte. Macht sie jetzt was komplett anderes als Robert Habeck?
Glaskugel, hast du schon recht. Ja. Also ich glaube, sie hat ein anderes, also die Vergleichbarkeit ist ein bisschen schwierig. Warum ist die schwierig? Man muss ja so fair sein und sagen, dass auch Robert Habeck in seiner Zeit mehrere extreme Krisensituationen, die nicht vorhersehbar waren, miterlebt hat. Also erinnert euch zurück, Gaspreis, Thematiken hatten wir. Wir hatten die Energiekrise. Das war ja in diesen 3,5 Jahren alles drin. Wir kamen aus Corona. Also da war so viel Veränderung, die in den zwischen 21 und jetzt stattgefunden haben, dass die Vergleichbarkeit etwas schwierig wird. Ich glaube, Katharina Reiche, und das hat sie auch bei ihrer Antrittsrede im BMWE, wie es ja jetzt heißt, das Wirtschafts- und Energieministerium auf Bundesebene, die hat hohen Respekt auch für Robert Habeck da gezollt, für das, was er da gemacht hat. Aber ich glaube, sie wird versuchen, gewisse Punkte mit mehr Freiheiten zu versehen. Also ich sträube mich immer so ein bisschen gegen den Begriff Ideologie. Aber wenn man mal sagt, in welcher Bundesregierung wird es für die Wirtschaft und die Energiewirtschaft mehr Freiräume geben und mehr Beinfreiheit, dann glaube ich, wird es jetzt die jetzige Bundesregierung sein, die da mehr Beinfreiheit den Energieversorgern und auch den Unternehmen in Deutschland einräumen wird.
Du hast vorhin schon das Thema GEG bzw. Heizungsgesetz angesprochen. Das war ja so eins der Problemthemen der Ampel. Im Wahlkampf hieß es seitens der Union, das schaffen wir ab. Was sagst du, was bleibt und was wird tatsächlich oder sollte sich verändern?
Das Gebäudeenergiegesetz hat mehrere Gesetze und Verordnungen, die es vorher einzeln gab, zusammengefasst in ein Gesetz. Also es war, sag ich mal, eine Optimierung, mehrere Regelungsgegenstände, Regelungsvorhaben, verschiedene Verordnungen, verschiedene Gesetze wurden zum Gebäudeenergiegesetz oder in das Gebäudeenergiegesetz zusammengefasst. Das war ja eigentlich der Ursprung des Gebäudeenergiegesetzes. Da gab es ja auch noch keine Kritik, das fanden ja auch alle super. Dann gab es bestimmte Regelungen wie eben, wann darf ich denn noch eine Gasheizung einbauen? Wenn ich eine Heizung habe, die nicht 65% EE hat, darf ich die denn noch einbauen? Das sind ja so Themen, die dann quasi erst vor einiger Zeit dazu kamen und die auch kritisiert wurden. Ich glaube nicht, dass das Gebäudeenergiegesetz abschaffbar ist an der Stelle, weil es von der grundlegenden Struktur sinnvoll ist. Aber die Frage ist, einzelne Regelungen und insbesondere die Regelungen, wie ich mein Haus in Zukunft warm machen kann, da werden wir Veränderungen erleben. Ich fand es im Wahlkampf halt sehr, ich habe gedacht, das ist halt so Parteifolklore ein Stück weit, ja, dass man da sehr scharfe Forderungen hat, die aber dann am Ende, wenn man sich das genau anschaut, dann doch eher in ja, der Sachlichkeit weichen. Mhm. Und wir werden sehen, dass im Gebäudeenergiegesetz, dass es vielleicht kriegt es einen anderen Namen, aber nur um des Namens willen. Ich glaube eher nicht, aber kann ja sein. Das ist ja auch manchmal ein Move, dass man etwas, was man abschaffen will, dann einfach umbenennt und sagt, man hat es abgeschafft. Will ich niemanden unterstellen oder auch nicht die Idee dafür geben jetzt in Berlin. Ja, aber das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube aber, dass die kritisierten Änderungen beim GEG, dass die natürlich angepasst werden und wir als ja, Hausbesitzerin, Hausbesitzer, mhm. Mieterin, Mieter da einfach weitere Möglichkeiten haben werden.
Ja. Du hast jetzt vorhin auch kurz das Thema Energiekrise da angerissen. Manche mögen das Wort ja gar nicht, aber welche Konsequenzen muss eine Bundesregierung deiner Meinung nach ziehen?
Die Frage, sind wir jetzt gerade in der Energiekrise? Also ich glaube, wir haben die Energiekrise, den Höhepunkt der Energiekrise haben wir hinter uns. Die Maßnahmen, die damals gezogen wurden, wie eben die Preisobergrenze, die eingeführt wurde, das waren ja Maßnahmen, um die Leute auch finanziell, wirtschaftlich nicht zu überfordern in der Zeit, wo der Markt total verrückt gespielt hatte. Also da hat die Bundesregierung, finde ich, das Schlimmste verhindert. Das hätte durchaus schlimmer durchschlagen können. Jetzt kann man natürlich dann fragen, ist das, also ich will diese ganze Debatte, die damals geführt wurde, mit Nord Stream, mit LNG-Terminals und so weiter, da gab es ja verschiedene Ansätze und man hat gesagt, man hat Fehler in der Vergangenheit gemacht. Das mag sein und da ist auch richtig. Man muss jetzt nur gucken, dass man möglichst sich diversifiziert. Also in der Frage, wo kriegen wir Energie her, ist Deutschland halt immer ein Land, was seine Energie von irgendwo anders her bekommt. Mhm. Und wenn man das im Hinterkopf behält und sagt, wir müssen uns breit aufstellen, dann ist es, glaube ich, auch weiterhin sinnvoll. Und so schätze ich die neue Bundesregierung auch ein, dass sie da sich weiter breit aufstellen wird.
Gehen wir mal kurz von der Bundesebene weg, lieber Sven. Also es waren ja jetzt, klar, jetzt, das ist natürlich der aktuelle Anlass, aber es ist noch nicht ganz so lange her, da hat Hessen gewählt und wir haben auch etwas über ein Jahr eine neue Landesregierung. Und im kommenden Jahr, auch das ist ja wieder was, was dich und deine Abteilung dann sicherlich fordern wird, sind in Frankfurt Kommunalwahlen. Und auf jeder dieser Ebenen gibt es ja Entscheidungen, die Energielandschaft, aber auch sehr, sehr konkret, die Mainova betrifft. Das ist ja jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer manchmal vielleicht auch verwirrend, weil man sich natürlich fragt, was entscheidet denn der Bund, was entscheidet denn das Land, was entscheidet die Stadt Frankfurt? Und kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen helfen, mal so an vielleicht ein oder anderen Beispiel so eine Einordnung geben? Wer macht denn da eigentlich was und was betrifft denn die Leute am meisten?
Ja, jetzt könnte man Europa noch dazu nehmen, weil die sind auch ein ganz wesentlicher Teil in der Energiepolitik. Also vieles, was wir energiepolitisch hier an Entscheidungen haben, wurde in Brüssel vorentschieden oder zumindest die Leitplanken dazu gesetzt. Aber ich verstehe schon, dass das verwirrend ist. Also das muss man sich sehr genau anschauen. Es gibt halt verschiedene Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen. Das ist jetzt so eine salomonische Antwort, aber ich will es mal ins konkreter machen. Also zum Beispiel, wir haben heute ja viel über das Gebäudeenergiegesetz geschrieben. Das ist etwas, das auf Bundesebene entschieden wurde. Aber auch da spielen europäische Entscheidungen mit rein, weil es zum Beispiel die Europäische Gebäuderahmenrichtlinie gibt. Und die gibt Sachen vor, die wiederum im Gebäudeenergiegesetz nachgezogen werden müssen. Also da gibt es einen Zusammenhang. Auf Bundesebene wurde zum Beispiel das Wärmeplanungsgesetz beschlossen. Da steht drin, wie Wärmenetze, wie kommunale Wärmeplanung funktionieren soll. Da wurden aber Sachen offen gelassen. Und das ist wiederum dann die Sternstunde sozusagen der Länder, die dann nochmal einzelne Regelungen dazu erlassen können. Und dann am Ende auch der Kommune, die letztendlich diejenige ist, die die kommunale Wärmeplanung tatsächlich beschließt. Also wie sieht die in Frankfurt aus? Das entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.
Kommunale Wärmeplanung ist ein guter Stichwort, Sven, aber ich glaube, dazu laden wir dich mal zu einem anderen Podcast ein, wenn es hier in Frankfurt ein bisschen konkreter wird. Aber ich habe das schon mal im Hinterkopf, dass das natürlich ein ideales Thema ist, um diese Verästelung von oben nach unten nochmal aufzunehmen.
Genau, ich würde jetzt zum Schluss nochmal einen Elevator-Pitch machen. Du fährst 60 Sekunden im Aufzug mit Friedrich Merz. Welche Ideen würdest du ihm in puncto Energiewirtschaft näher bringen?
Oh je. Also, das ist echt schwierig, weil...
Zeit läuft.
Oh Gott. Hoffentlich steigt noch einer unterwegs ein, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ja, nee, also, was würde ich ihm sagen? Er ist ja kein Energiepolitiker, aber ich glaube, er versteht, dass Ruhe für Märkte wichtig ist. Vielleicht will ich es mal so, ne, wenn ich überlege, was ist Friedrich Merz für ein Typ? Das ist so einer, der war bei BlackRock irgendwie im Verwaltungsrat. Also, der hat so ganz schwergewichtige Wirtschaftsthemen auf dem Kasten. Und ich glaube, überzeugen könnte man ihn damit, dass man sagt, Ruhe reinkriegen, keine Regelungswut, sondern eher Leitplanken vorgeben, die Leute vor Ort machen lassen und nicht 120% Lösung als einzig wahre Lösung zulassen, sondern einen breiten Mix. Ja, das wäre, glaube ich, so das, was man in 60 Sekunden mit Zustimmung von ihm wahrscheinlich auch dann pitchen könnte. Ja.
Okay. Dann danke dir, Sven. Das waren wirklich gute Antworten zu den aktuellen energiepolitischen Entwicklungen. Und danke auch euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet wieder einige Impulse mitnehmen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und schaut auf Social Media vorbei. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf www.mainova.de/podcast. Wie immer könnt ihr uns natürlich aber auch eure Fragen oder Feedback an podcast@mainova.de zusenden. Wir wünschen euch noch einen energiereichen Tag.
Energieimpulse, powered by Mainova.